Geistzeit, der theologische Podcast für geistreiche Gedanken.
Und für eine Theologie, die nicht aus der Zeit gefallen ist.
RevLab.
Ja, herzlich willkommen zu diesem Abend hier in Münchenstein. Herzlich willkommen alle, die uns jetzt nur auf den Ohren haben und nicht sehen können, wie die Menschen jetzt hier gerade in der reformierten Kirche Münchenstein. Wir sind heute zu dritt in dieser Folge Geistzeit unterwegs. Wir haben bei uns als Gast Karel van Schaick. Karel van Schaick hat im Grunde, ja, man könnte fast sagen, zwei Leben oder zwei Karrieren geführt. Er ist zum einen Evolutionsbiologe, Anthropologe, Primatologe, so nennt man offenbar Menschen, die über Primaten forschen, also Orang-Utans speziell. Er stammt aus den Niederlanden, hat an niederländischen, amerikanischen Universitäten gelehrt und war seit 2004 Professor für biologische Anthropologie an der Universität Zürich und Direktor des Anthropologischen Instituts. Anthropologisch und so, ist das einfach Mensch. So, hier geht es um die grundsätzliche Frage: Was kann die Biologie aus ihrem großen geschichtlichen Blick sagen über, ja, was ist der Mensch? Der Mensch im Vergleich mit anderen Primaten, der Mensch im Vergleich mit seiner früh- und vormenschlichen Geschichte. Die andere Karriere ist schlicht die, dass Herr van Schaick einer der großen Welterklärer geworden ist für ein breites Publikum. Seine Bücher über das Tagebuch der Menschheit, über das Menschsein aus evolutionsbiologischer Perspektive, über ja auch die Geschichte von Mann und Frau und zuletzt über Gewalt und Krieg haben ein großes Publikum erreicht und gezeigt, wie wichtig biologische Aufklärung sein kann, auch für unsere heutigen kulturellen Fragen. Also, Herr van Schaick, ganz herzlich willkommen hier bei uns in dieser Runde.
Vielen Dank für die Einladung und dass ich dabei sein darf.
Ja, ich sage ganz kurz was zu uns beiden. Andreas Loos, Thorsten Dietz, wir kommen aus der Theologie, waren in Forschung und Wissenschaft viele Jahre, haben uns dann der Lehre zugewandt, haben viele Jahre lang Vorlesungen und Seminare gehalten, sind seit einigen Jahren jetzt in der Erwachsenenbildung, weil wir finden, es ist noch viel zu viel Schönes und Gutes in der Theologie, als dass man es nur ExpertInnen überlässt. Da können auch mehr Leute was von haben, wenn sie mögen. Darum gibt es auch diesen Podcast hier. So, wir steigen ein in unser Gespräch. Wir sind ja in einer nicht ganz so leichten Zeit. So, der Abend ist überschrieben mit dem Titel »Warum wir Frieden wollen, aber Kriege führen«. Wir erleben gerade eine regelrechte Remilitarisierung Europas. Wir rüsten auf zu Summen, wo kaum einer von uns aus dem Stand die Anzahl der Nullen richtig nennen könnte. So, und es gibt nicht wenige, die sagen, ja, das ist nichts anderes als eine Rückkehr zur natürlichen Ordnung. Europa war viel zu weich geworden, viel zu in Illusionen verstrickt, viel zu verträumt in Ideen vom ewigen Frieden. Das ist aber nicht möglich. Gewalt gehört zur Natur des Menschen. Kriege gehören zur natürlichen Ordnung des Menschen. Kriege, das ist einfach die Natur. Wir sind von Natur aus gewalttätige Wesen. Das ist schon immer so gewesen. Niemand kann das ändern. Darum ist es einfach nur vernünftig, wieder aufzurüsten und wirklich wieder zu lernen, kriegstüchtig zu werden. So hört man oft. Darum stelle ich mal die Frage an jemand, der viel über das Menschsein geforscht hat. Herr van Schaick, gehören Kriege, gehört Gewalt wirklich zur Natur des Menschen?
Ja, die einfache Antwort ist natürlich zu sagen, ja, aber was meinen Sie mit Natur des Menschen? Und dann bin ich aus dem Schneider. Aber was wir versucht haben in diesem Buch, ist erstmal zu schauen, ob die Basisidee, die immer herumzoomt so in unseren Köpfen, nämlich, dass es immer Kriege gab und immer Kriege geben wird, ob die stimmt. Und normalerweise, wenn ich so einen Vortrag darüber gebe, frage ich erst mal kurz das Publikum. Wer von Ihnen meint, dass es immer Kriege gab und dass es auch sehr höchstwahrscheinlich immer Kriege geben wird? Interessant. Normalerweise sind es 90%. Okay.
was ist da los?
Ja, genau. Das,
wir haben die Bücher schon gelesen. Ja, oder? Ja.
Das, ich glaube, darüber müssen wir noch mal ein bisschen reden. Dann. Und dann die zweite Frage wäre dann, wer von Ihnen möchte gerne für die Schweiz in den Krieg ziehen, damit das Schweizer Territorium erweitert wird? Genau. Also, jetzt sehen wir diesen Paradox, oder? Es wird immer Krieg geben, es gibt immer Krieg, aber keiner möchte einen Krieg anfangen. Wer fängt dann diese Kriege an? Und das war die Frage, womit wir eingestiegen sind in dieses Buch. Und die erste Aufgabe war natürlich zu schauen, okay, ja, stimmt diese Anfangsbemerkung, stimmt die überhaupt? Und ja, wie ich halt so bin, ich fange an bei den Affen oder manchmal noch früher. Und dann sehen wir, also erstmal, was ist Krieg? Am schlichtesten definiert ist Krieg natürlich etwas zwischen Gruppen. Ja, zwei Individuen können keinen Krieg machen. Das ist Konflikt, das ist Kampf, was weiß ich. Krieg ist zwischen Gruppen und es ist koalitionär. Das bedeutet, man spricht sich ab, man koordiniert. Und bei Menschen eigentlich fast immer mit der Absicht zu töten, den Feind zu töten. Wenn man diese Definition verwendet, dann gehen wir mal zu den Affen und schauen, die haben Gruppen, nicht? Die haben stabile Gruppen, wo man nicht so einfach rein und rauskommt. Die sind sehr stabil und die sind nicht befreundet. Affengruppen sind verfeindet. Wenn sie sich begegnen, ist da immer ein bisschen Spannung. Aber interessanterweise führen sie nicht Kriege in diesem Sinne, meistens, weil es gibt viele Gründe dafür. Eigentlich jedes Individuum hat seine eigenen Interessen und sie sind nicht keine Corporate Units, die als große Gruppe einfach auftreten. Nein, es gibt immer, ich sage immer, Coalition of the Willing einerseits, Coalition of the Willing andererseits. Und meistens ist das ein bisschen ausgeglichen oder nicht so unterschiedlich, dass alle meinen, ja, das ist mir jetzt zu riskant. Und dann bleibt es bei Gehabe, ein bisschen Säbelrasseln und dann ist es wieder vorbei. Auch weil, wenn man gewinnt, man meistens alles, was man gewonnen hat, wieder teilen muss mit den anderen. Ja? Und dann sagen viele, ja, hallo, ich habe allen Aufwand. Er hatte etwas zu tun. Jetzt kommt er dabei. Ja, nee, das ist nicht so schön. Also man sieht, das ist, Krieg führen ist ein Problem. Und wenn ich das so behaupte, dann sage ich, okay, es gab also nicht immer Kriege in unserer Vergangenheit, aber da kommen immer Leute, die sagen, ja, wie ist es dann mit den Schimpansen? Und tatsächlich, die einzige Art im Tierreich fast, die sich so benimmt, dass man sagt, wow, die haben wirklich so etwas wie Kriege. Denn da sehen wir Koalitionen von Menschen, wir kommen wahrscheinlich drauf, ja, die sich dann, hier ist die Grenze, die patrouillieren diese Grenze. Und wenn sie dann bei den Nachbarn merken, dass sie viele sind, die Nachbarn wenig, gehen sie rein, dann nennen wir überfällig, ja, a raid auf Englisch, und greifen an und töten. Und nicht nur so ein bisschen, die töten sehr, sehr gründlich und sehr koordiniert und absolut grausam. Da werden ich habe Fotos gesehen natürlich. Und selber haben sie noch nicht mal einen kleinen Schramm. Sie sind völlig unversehrt. Alles perfekt. Also, was ist da los, dass es nicht bei den anderen Affen ist? Ein paar Sachen. Erstens sind sie unglaublich gut in Koordination. Denn das haben sie untereinander schon oft erlebt. Und so jagen sie auch ihre Affen. Erstens das. Und zweitens, die wohnen in einem Territorium und die Menschen bleiben alle zu Hause. Das bedeutet, dass sie immer mehr verwandt sind und auch wenn sie einen Vorteil haben, dass diesen Vorteil auch nach 10 Jahren noch da ist für sie. Bei den meisten anderen Arten sind die Menschen dann schon wieder weg. Also man sieht, es gibt ein paar bestimmte Umstände, die das fördern. Aber Schimpansen sind unsere nächsten Verwandten. Ui. Deshalb in der Nachkriegszeit, als das Anfang 70er Jahre bekannt wurde Und in der Nachkriegszeit gab es all diese Ideen über Menschen sind einfach Killer Apes, die können sich einfach nicht friedlich benehmen, die müssen einfach Kriege führen. Freud hat es auch schon gesagt und so weiter. Und Lorenz, also alle Experten haben das gemeint. Das passt also wie die Faust aufs Auge. Und ich muss gestehen, ich war auch empfindlich für diese Ideen. Und dann, wenn man die Literatur liest über Menschen, also sobald es Schrift gibt, ungefähr seit 5000 Jahren, ist nur Krieg. Okay, da gibt es dazwischen ein paar Millionen Jahren, aber okay. Also es sieht aus als eine kontinuierliche Geschichte. Krieg, 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 seitdem es Schimpansen gab. Also, was weiß ich, 8 bis 10 Millionen Jahren her. Gut. Das haben wir alle so gemeint. Und dann kommen die Bonobos. Sie kennen die Bonobos vielleicht aus dem Fernsehen, Love and Sex, die Hippie Apes und so weiter. Und tatsächlich, am Anfang hat man gemeint, ja, das war nur so eine Beobachtung. Nein, wir haben jetzt genügend Beobachtungen von genügend viel Zeit dort. Die machen keine Kriege. Und wir haben auch die Erklärung. Die Menschen sind wie die Schimpansen zwar immer da und die bleiben da, aber sie bilden keine Koalitionen und sie sind die Unterschiede zwischen die, was nennen wir Partys, denn die sind nicht alle zusammen, aber was sich im Wald begegnet, die Anzahlen sind nicht unterschiedlich genug, um es einfach zu machen, die Gegenüber da zu töten. Das ist viel zu gefährlich. Es zeigt auch wieder, da wird abgewogen überall. Da wird geschaut, lohnt es sich oder lohnt es sich nicht. Das sehen wir bei normalen Gewalt schon bei den Affen. Nicht diese Idee von Schaum und da muss was los, da muss was raus. Diese ganze Idee ist absolut falsch. Das bedeutet aber auch für unser Argument, dieser Kontinuität von Schimpansen bis zu Menschen, ist nicht mehr so zwingend. Denn Bonobos sind genauso verwandt mit uns wie die Schimpansen. Also waren unsere Vorfahren jetzt schimpansenartig oder bonoboartig? Wenn wir das nicht wissen, können wir nicht sagen, ah, es hat immer Krieg gegeben und es wird immer Krieg geben. Und jetzt das Teil, das wir hier überschaut haben, nämlich nachdem wir uns von Schimpansen und Bonobos getrennt haben, einerseits, und bis es die Schrift gab, andererseits. Was wissen wir davon? Ein bisschen Archäologie, nicht so viel, aber genügend, um zu sagen, wir sehen keine Kriege. Und dann haben wir die Ethnographie, also die vergleichende Völkerkunde, wo wir sagen, wir haben gelebt als nomadische Jäger und Sammler. Was machen nomadische Jäger und Sammler, die es noch gibt oder die in den letzten 200 Jahren von vielerorts beschrieben wurden? Denn jetzt sind sie kaum mehr da. Und was sieht man? Solange sie nomadisch sind, gibt es kaum Hinweise auf Kriege. Es gibt diese Überfälle wie bei den Schimpansen, aber höchst selten. Und man sieht auch zum Beispiel, sie haben keine Kriegswaffen. Wenn sie in den Höhlen malen oder am Felswände malen, werden da keine Kriege dargestellt. Die kommen, sobald es Krieg gibt. Also man kann es schon. Sie haben totale schöne Malereien gemacht, nichts über Krieg. Also das war eine ganz andere Zeit. Also es gibt Schimpansen und dann eine Weile eigentlich kaum etwas und dann gibt es wieder Kriege. Und das ist die Frage, wo die Kriege herkommen, da kommen wir wahrscheinlich drauf. Der Punkt ist, dass es nicht in uns veranlagt ist, dass wir Kriege führen müssen. Dass es unumgänglich ist, dass bei der Geburt klar ist, dieser Junge wird ein Krieger. Das muss nicht sein. Es war schon sehr lange Zeit in unserer Vorgeschichte, ungefähr 2 Millionen Jahren vermutlich, war es nicht so. Erst in den letzten 15.000, im Buch zeichnen wir das nach, wann kommt die erste archäologische Evidenz für Massengräber, für Kriegswaffen, für Verstärkungen und. Das ist erst nach dem Ende der letzten Eiszeit.
Bevor wir diese Fragen jetzt noch ein bisschen weiter vertiefen im Hinblick auf Krieg und wie kam das jetzt zustande, was waren die Faktoren, die Sie zusammen mit Ihren Co-Autoren rausgefunden haben, was ist da eigentlich passiert? Bevor wir das machen, fände ich es noch interessant, das große Bild zu zeichnen, weil in all den Büchern, die Sie ja mit Ihren Co-Autoren verfasst haben, entwickeln Sie ein Modell, was mich also wirklich begeistert, weil ich finde, die Leistungsfähigkeit dieses Modells wird sehr schön deutlich. Und zwar sprechen Sie immer wieder von den sogenannten drei Naturen des Menschen. Und diese Naturen des Menschen kommen dann teilweise auch in eine Spannung, in einen Clash miteinander. Das finde ich jetzt auch für das Publikum vermutlich mal sehr interessant, dieses größere Bild. Weil wenn wir das größere Bild haben, was ist das mit diesen drei Naturen des Menschen? Ich glaube, das wäre so die Basis, auf der dann manches einfacher verständlich wird, was in den nächsten Minuten dann kommen wird. Würden Sie das für uns noch mal kurz skizzieren?
Gerne. Unsere Vorfahren waren wie Schimpansen und Bonobos. Wieso denken wir das? Weil die anderen Menschenaffen auch noch mehr oder weniger so aussehen. Also alle Menschenaffen sehen vergleichbar aus und wir sind ganz anders. Also vermutlich sind die konservativ, können wir sagen, und wir sind die Komischen, die da völlig etwas anderes gemacht haben. Und das fangen wir an, immer besser zu verstehen, was da passiert ist. Vor ungefähr 2,5 Millionen Jahren, Anfang Pleistozän heutzutage, 2,6, ich habe es anders in der Schule gelernt, fängt wieder mal eine Trockenzeit an. In Afrika entstehen Savannen, die es vorher nicht gab. Viele Wälder schrumpfen, bis sie verschwinden. Die Menschenaffen, wie wir, haben gehängelt. Das waren Baumkronenspezialisten, könnte man sagen. Ja, wenn es keine Bäume gibt, dann was machen wir dann? Und was wir wissen, archäologisch nachgewiesen, irgendwann sind die auf die Savanne gegangen. Wahrscheinlich haben die meisten es nicht überlebt, aber einige haben es geschafft. Und wir haben versucht auch nachzuzeichnen, wie sie das dann geschafft haben, indem wir große Primaten, Paviane und Schimpansen vergleichen, wenn die auf die Savanne gehen und was die dann machen. Das Erste, was normalerweise ein Affe macht, wenn ein Raubfeind da ist, und übrigens die Savanne hat etwas wie 12 große Katzen- und Hyänenarten und sowas und so weiter. Was macht man als Affe? Man rennt auf die Bäume. Natürlich. Wegrennen bringt nichts, denn die Katzen sind schneller. Also man muss auf die Bäume, da kann man sich gut verteidigen, sind ganz spezialisiert. Auf der Savanne gibt es bekanntlich nicht allzu viele Bäume. Was macht man? Und das ist jetzt gut gezeigt. Man dreht sich um und kämpft. Und ich nenne das mein 9-11-Moment. Wenn man sich bedroht fühlt, vergisst man, dass man Rivalen hat und steht Schulter an Schulter und verteidigt sich. Genauso bei den Pavianen und Schimpansen. Und jetzt kommt eine schöne Anekdote. Jemand hat mal alle Leopard-Pavian-Begegnungen, die in der Jagdliteratur erwähnt wurden, zusammengelegt. A guy called Kai Collishaw. Und was hat er gezeigt? Dass wenn ein einzelner Pavian von einem Leoparden angegriffen wird, ist er Abendessen. Wenn mehrere Paviane einem Leoparden begegnen, stirbt der Leopard in mehr als ein Drittel der Begegnungen. Also es funktioniert. Und mein Vorgänger aus Holland, Adrian Kortland, hat Experimente gemacht mit Leoparden, wo Schimpansen jeden Tag vorbeikamen, hat ausgestopfte Leopard hingesetzt, hat er mit einer Scheibenwischermaschine, hat er so diesen Leopard so machen lassen. Und er hat allerhand Stöcke und Steine geliefert und da kamen die Schimpansen vorbei, er hat den Leoparden angezündet und die Schimpansen sind Männchen auf das Tier losgegangen, am Ende war nichts mehr übrig vom Leoparden. Also man sieht, was passiert, wenn man nicht auf die Bäume rennen kann, man verteidigt sich und man steht zusammen und plötzlich entdeckt man die Kooperation. Und das kann man wirklich archäologisch sehr schön nachweisen, denn genau 2,0 Millionen Jahren her sieht man auf der offenen Savanne Langknochen von Boviden, also große kühartigen Savannentiere, mit Steinkratzer drauf und die haben diese Knochen gebrochen fürs Fett und so weiter. Also das waren unsere Vorfahren und die haben es geschafft. Und was haben die dann nämlich als erstes ausgefunden? Wenn wir uns verteidigen können, und die Gruppen waren auch nach, wir konnten aus den Fußspuren sehen, die Gruppen waren wirklich groß, wie wir das sehen in den heutigen Primaten, wenn sie auf die Savanne gehen. Große Gruppen, viele Männchen, sich aktiv verteidigen, Stöcke, Steine, also Technologie. Und die haben sich verteidigt. Sorry, was wollte ich sagen? Ah ja, und nicht nur das. Was kann man dann auch noch machen? Denen die Beute wegnehmen. Und das haben sie gemacht. Also die haben einen neuen Lebensstil erfunden, auf der offenen Savanne. Es ist drawing victory from the jaws of defeat, heißt es so schön. Also unglaublich, Krisensituation. Und ein paar hunderttausend Jahre später sind sie die Könige der Savanne. Und, aber auf der Savanne muss man einen neuen Lebensstil entwerfen, total anders als vorher im Wald. Und man muss teilen lernen, denn wenn ich mal so ein großes Tier zerlege, kann ich das nicht alleine essen. Das muss ich teilen mit anderen. Wir sind sowieso darauf angewiesen, das gemeinsam zu machen. Da wird geteilt. Die Jungtiere sind ein bisschen inkompetent auf der Savanne, denn da muss viel gegraben und was weiß ich werden. Die werden dann auch gefüttert und so ist das sogenannte Cooperative Breeding entstanden, was ursprünglich, also bis vor 5000 Jahren, auch überall war. Das bedeutet, dass alle sich mit der jungen Aufzucht und der Erziehung bei Menschen beteiligt haben. Und so ist etwas entstanden, das unter den Affen völlig einzigartig ist und so eine Art ja, Neuerfindung vom Leben. Das sieht man vielleicht bei ein paar Insektenarten, weil das dann ganz schnell gehen kann, aber bei größeren Tieren ist das völlig unmöglich, aber wir haben das geschafft. Und was ist dann passiert? Da ist ein Lebensstil entstanden, wo man völlig aufeinander angewiesen war. Und auch die heutige Forschung an Jägern sammeln zeigt das. Ich bin ein toller Jäger, aber ich habe gestern wollte ich schnell springen, habe ich mein Knie verdreht. Jetzt sitze ich im Camp 3 Wochen lang und hoffe, dass mein Knie wieder funktioniert. Sterbe ich jetzt? Nein. Denn ich war ein netter Jäger, ich habe immer gut geteilt, ich habe einen guten Ruf und Leute bringen mir Nahrung. Denn im nächsten Monat kann es denen passieren und dann bin ich wieder fit und so weiter. Also man sieht, da ist ein Lebensstil, aber damit einhergeht eine Psychologie, die entstanden ist. Jetzt kommen wir endlich zur ersten Natur. Eine Psychologie, die entstanden ist, die total anders ist als bei den anderen Affen. Nämlich, die Gruppe kommt zuerst. Das Allerschönste, was ich machen kann, ist teilen mit anderen. Wir teilen unsere Aufgaben. Wir sind froh, wenn wir Sachen als Gruppe machen können. Die Psychologie macht das natürlich, damit es keine Strafe ist, aber dass es schön ist, dass man das macht, denn sonst passiert es ja nicht. Wenn man nicht glücklich ist, wenn man teilt, hat übrigens die Verhaltensökonomie gezeigt, wenn man nicht glücklich ist, wenn man teilt, macht man es lieber nicht. Und dann, wenn man dabei erwischt wird, die Ethnographie ist da sehr klar, dann, wie sagt man das? Auf Holländisch sagt man dann weiter. Wie sagt man das? Dann kriegt man es...
Auf die Ohren, gibt es Ärger.
Ja, genau, gibt es Ärger. Großen Ärger. Also, das bedeutet, dass da eine Psychologie entsteht, die heute sehr fremd uns vorkommt. Ja, in der Familie machen wir das noch und mit den Freunden vielleicht. Aber im allgemeinen Leben geht das natürlich nicht mehr. Da ist nämlich etwas passiert.
Das wär die erste Natur. Also ich habe es nochmal rausgeschrieben, damit ich das auch richtig verstehe. Es geht darum, wir Menschen haben den größten Teil der Menschheitsgeschichte gelebt in kleinen Gruppen. Das nennen wir Jäger und Sammler. Und es gibt psychologische Prädispositionen. Es gibt so eine Grundausstattung, die ist bei allen Menschen gleich. Und da geht es, also Evolution ist ja immer plastisch. Das ist ja natürlich, das ist ein bisschen übertrieben. Bei allen Menschen gleich gibt es Variationen. Aber es gibt einen weltweit verbreiteten Sinn für Fairness, für Gemeinschaft, Empathie, Liebe zwischen Eltern und Kindern und. Und Sie sagen, das ist unsere erste Natur. Jetzt ist natürlich spannend, die zweite und die dritte Natur. Mhm. Die müssten wir aber ein bisschen kürzer haben.
Ja, ich weiß. Sorry.
Also ich könnte Ihnen stundenlang zuhören, weil ich habe es noch nie so live erlebt, dass Evolution und dass das so lebendig erzählt. Was für eine coole Story ist das? Also vielen Dank. Aber
Nein, stimmt. Okay.
Also. Ist es in Ordnung, wenn ich Sie auffordere, ein bisschen dazu zu...
Okay. Ist total in Ordnung. Ich habe vergessen, dass wir aufgenommen werden. Ja, okay. Also, diese Eiszeiten, wovon wir geredet haben, die haben es natürlich schwierig gemacht für Menschen. Aber irgendwann war die letzte Eiszeit vorbei, im Nachhinein von Stand heute. Und dann wurde alles sehr viel besser. Und was haben Leute dann gemacht? Das war schon ein bisschen im Gange. Sie haben sich mehr spezialisiert. Die Dichten wurden ein bisschen höher. Die Reviere wurden ein bisschen kleiner. Und dann haben sie angefangen, sich eher mehr oder weniger anzusiedeln. Und mit Ansiedlung passiert dieses und jenes. Denn erstens, man kann anfangen, Vorräte anzuhäufen. Nomadische Jäger und Sammler haben keine Vorräte, denn ja, man muss es ja mittragen. Also man lebt von was man findet, so wie die Jesus-Gruppe damals im Neuen Testament. Und dann, wenn man also auffindbar ist, hat man auch Probleme mit den Nachbarn jetzt. Denn wenn der Nachbar jetzt Hunger hat, weiß er, wo es etwas zu holen gibt. Insbesondere, weil die Dichten jetzt höher geworden sind. Also dann, es gibt sowohl Kriege jetzt, fangen an, mit der Landwirtschaft explodiert das, als dass es innerhalb der Gruppen jetzt eine Differenzierung gibt, die nicht mehr reputationsbasiert ist wie vorher. Der beste Jäger, die beste Sammlerin, die beste Heilerin und so weiter, aber jetzt besitzbasiert ist. Und mit der Landwirtschaft wird das natürlich viel, viel stärker. Und so sehen wir eine Art 180-Grad-Umwalzung der Gesellschaft. Erstens werden die Dichten, also zum Beispiel, als die Landwirtschaft erfunden wurde, waren die Dichten 2000 Mal tiefer als heute. Also das muss man sich mal vorstellen. Eine Person pro Quadratkilometer war unglaublich hohe Dichten. Ja? Also mit der Landwirtschaft ist da natürlich eine große Änderung entstanden. Und dann kommt man sich in die Quere, dann entstehen tatsächlich Kriege, dann sehen wir die ersten Massengräber und. Und wir sehen die Ungleichheit in einer Gesellschaft. Jetzt ist das Diktum, ist jetzt, sammle deine Vorräte an und verteidige die Vorräte. Also die Söhne bleiben alle zu Hause, Anfang des Patriarchats, ganz andere Ordnung, Hierarchien entstehen, Frauen werden handelsbar, ja, werden verkauft und verhandelt. Also man sieht total anders als vorher. Aber das verändert nicht man sich auch. Und das ist eine neue Moral, die entsteht, eine neue Psychologie, die man, ja, daran hat man sich zu halten. Man muss jetzt loyal sein gegenüber dem Anführer, des Clan-Oberhaupt oder wie man es auch nennt. Und man muss sich da fügen. Und das ist ein hohes Gut. Man muss loyal sein. Die Kinder müssen arbeiten. Die dürfen nicht mehr rumspielen wie vorher. Also all diese Kontraste, die entstehen, die werden verinnerlicht und sie werden als Werte gedeutet. Und jetzt kommt der Konflikt natürlich zwischen diesen alten Werten und den neuen Werten. Und dann die dritte Natur ist, weil all diese Sachen werden kulturell tradiert. Das bedeutet, die neuen Dinge, die entstehen, daran ist nichts genetisch. Das Genetische ist das Potenzial. Was da entsteht, sind Erfindungen. Die Erfindungen werden nachgeahmt oder aktiv weitergegeben. Und so geht ein Prozess, dass diese ganze Evolution, der kulturelle Evolution, die war natürlich schon immer da ein bisschen, aber ist dann sehr, sehr verschnellt. Und das bedeutet, dass da, was wollte ich sagen, neue Werte entstehen.
Die zweite Natur wird ja
sozusagen... Es geht um die Kultur jetzt. Die neuen Werte werden kulturell weitergegeben. Und die werden den Kindern eingetrichtert. Und was man mit 2, 3 Jahren gelernt hat, fühlt sich genauso an, mit was mehr oder weniger veranlagt ist und einfach spontan rauskommt. Und so hat man weiß nicht mehr, was erste und zweite. Deshalb der ganze Ausdruck zweite Natur. Das ist, weil das das Gleiche ist, sich gleich anfühlt, aber historisch gesehen einen ganz anderen Ursprung hat. Und dann dritte brauchen wir, weil es natürlich auch Sachen gibt, die kulturell entstehen aus Erfindungen, aber nicht verinnerlicht werden, so wie das zum Beispiel schreibt man jetzt von unten nach oben oder von oben nach unten oder von links nach rechts oder von rechts nach links oder fährt man links oder fährt man rechts. Ja, man muss es alle gleich machen, aber sonst ist es egal. Und das ist die dritte Natur. Und da haben wir auch natürlich Steuerzahlen und so weiter auch noch drin. Ja.
Vielleicht noch ganz kurz zur Illustration, weil ich fand das für mich total erhellend. Erste Natur, wir Menschen lieben. Und in der ersten Natur, da entstehen bestimmte Paarbeziehungen. Zweite Natur wäre dann, dass man sagt, das muss aber monogam sein, das muss aber fürs Leben lang sein. Und dann könnte man jetzt noch überlegen, und was wäre dann die dritte Natur? Und da sieht man eben, wie sich das tatsächlich so verschiebt und wie es dann halt auch dazu kommt, das wird ja jetzt unser weiteres Thema sein, dass man echt denkt, meine Güte, also wenn wir Krieg erklären wollen, wir müssen ja schon immer kriegerisch gewesen sein. Nee, die erste Natur war nicht und so weiter. Aber Thorsten, ich übergebe wieder an dich.
Darf ich noch ganz kurz über die Paarbindungen nämlich? Das ist die Jägersammler, die sind alles dazwischen und außerhalb, wie der Böhmermann immer sagt. Da kann man alles finden, von Polyandrie zu Polyamorie zu Monogamie zu Polygynie ein bisschen. Sobald die Leute sich ansiedeln, ist das vorbei, denn mit dem Patriarchat, ich verkürze ein bisschen, mit dem Patriarchat entsteht natürlich Vererbung von Besitz. Und wenn ich ein Patriarch bin, möchte ich, dass meine biologischen Kinder das erben und nicht anderen Kuckuckseier und so weiter. Die ganze sexuelle Moral ändert sich also auch schlagartig. Das ist, man muss sich doch mal vorstellen, wie unglaublich schwarz-weiß diese Übergänge gewesen sind. Das wollte ich noch hinzufügen.
Diese ganze Geschichte der Gewalt, das ist ja irgendwo auch was Verrücktes. Da hat man in der Antike drüber nachgedacht. Sie zitieren das auch, Heraklit sagte schon, der Krieg ist der Vater aller Dinge. Das Spannende ist ja, in der Bibel ist es ein bisschen anders. Die Bibel kennt eine Art vorkriegerische Natur des Menschen, so kennt einen paradiesischen Urzustand. So, und dann kann man in der Bibel im Grunde sehen, erst Konkurrenz zwischen Menschen, so dann Kampf zwischen Gruppen um Territorium. David und Goliath, haben viele mal gehört. Irgendwann assyrisches Zeitalter, imperiale Großmachtpolitik, Unterwerfung von Völkern, Auslöschung von Kulturen. Wie ist das so schnell gegangen? Wie konnte das passieren, dass Hunderttausende von Jahren mit dem Menschen als ja, Wesen der Superkraft Kooperation auf einmal ein solches Konkurrenzstreben stark wurde, dass Menschen zu Massenmord in der Lage waren?
Denn wir sind unglaublich plastische Wesen. Das hat mit dem riesigen Hirn zu tun. Hirnentwicklung geht bis 25 nicht. Wir passen uns an den Umständen, deshalb diese zweite Natur. Wenn wir also neue Umstände kreieren, kommen da neue Strategien. Stell mal vor, ich möchte als nomadischer Jäger-Sammler mich erheben über die anderen und sage, ich bin jetzt euer Chef und jetzt machen wir das. Und dann schauen sie mich an und sagen, hast du sie noch alle? Vielleicht machen sie einmal mit, aber dann geht es schief und sagen, ja, weg mit dir. Und wenn man dann alleine steht als Jägersammler, ist man dran, dann hat man keine Chance mehr. Denn man muss teilen, man muss versorgt werden, wenn Sachen schief gehen und so weiter. Jetzt bin ich aber wohlhabender Bauer. Ich habe schöne Vorräte, wie Hiob. Ich habe schöne Vorräte, ich habe viele Tiere, ich habe viele Frauen und so weiter. Ja, dann brauche ich doch niemanden mehr. Ich habe doch alles schon. Also man sieht, das ist wieder diese Änderung von Mentalität, die man kriegt. Und das passiert überall, auf allen Kontinenten, wo man diese Entwicklung sehen, dass Leute sich ansiedeln, dass Landwirtschaft entsteht. Entstehen nach einer Weile hierarchische Gesellschaftsformen und in den meisten Gebieten, wo dann die Landwirtschaft wirklich produktiv ist und nicht alle Menschen Bauern sein müssen, entstehen Staaten. Und was sind Staaten? Das sind Könige, man kann auch sagen Warlords, die sich nach oben gearbeitet haben und einen Gott ausgewählt haben, den sie unterstützt. Und so ist das. Das sind also Kriegsmaschinen. Das wird immer klarer. Die Forschung zeigt, dass ich erzähle ja keine Märchen. Das ist wirklich ganz schön belegt historisch, denn da kommen ja nach einer Weile auch die Quellen, die schriftliche Quellen, nicht nur die Archäologie. Und so entsteht sehr schnell in ein paar tausend Jahren entsteht der neue Mensch, könnte man sagen. Nicht ohne Reibung. Denn natürlich, die erste Natur hat sich gewehrt. Also es gibt zum Beispiel Çatalhöyük in Anatolien, wo man 2.000, 3.000 Jahre lang genau überall die gleichen Wohnungsgröße hatte. Und da haben ein paar tausend Leute gemeinsam gewohnt. Und das ist nicht explodiert, erst später. Die haben das irgendwie hingekriegt. Vermutlich mit einer wichtigen Religion, aber davon gibt's ja, es gibt all diese kleine, egal. Also es dauert ein bisschen, aber nach ein paar Generationen ist das vorbei und die Leute haben natürlich nichts aufgeschrieben und die hören nur Geschichten und die wissen nicht mehr, was es vorher war. Und so entsteht das ganz rasch.
Dann fühlt sich der Krieg so natürlich an, wie Heraklit das offenbar schon gefunden hat.
Genau. Ja, und das zeigt auch die Ethnographie wieder. In Gesellschaften, wo es keine, wie sagt man das, Überdachung gibt, wo Village Societies, nennen wir das auf Englisch, wo die kleinen Dörfer unabhängig sind, aber nicht kein Pax Romana entstehen kann. Da sind Kriege endemisch. Die kommen nicht mehr raus. Die Leute wollen das nicht, aber sie wissen, ich bin jetzt ein bisschen stärker, wenn ich jetzt nicht angreife und warte, dann sind sie vielleicht später stärker und dann greifen sie uns an. Also man muss ständig angreifen und Frauen rauben natürlich auch, denn die Frauen werden rar, weil sie ihre Männer brauchen. Und wenn es nicht so viel zu essen gibt, dann kriegen die Männer mehr zu essen als die Frauen und so weiter. Furchtbare Situation, wo man nicht rauskommt, bis man nachdenkt, hey, wir haben die Kriege erfunden, das ist ja eine kulturelle Erfindung, vielleicht können wir dann auch Frieden erfinden. Und so sieht man in Neuguinea zum Beispiel, dass man gesagt hat, weißt du was, das ist furchtbar, wir wollen raus. Wir machen eine Allianz, alle diese Gruppen hier, die kommen zusammen und sagen, wenn einer uns angreift, dann greift er uns alle an. Und dann geht es wieder ein paar Generationen gut, bis das natürlich wieder zusammenbricht. Und die Andamanen, das sind angesiedelte Jäger-Sammler, also eigentlich wie Landwirtschaftler, wie Bauer. Was sagen die? Das ist sehr schön. Die Gruppen die sind verfeindet. Die hat immer Kriege. Was haben sie gesagt? Die Kinder, die hier geboren werden, gehen dahin, wachsen dort auf und umgekehrt. Ende Krieg. Denn man kann ja nicht seine eigenen Kinder angreifen. Und das hat auch funktioniert. Ich weiß nicht, wie lange, denn da kamen die Engländer und so weiter. Aber also man kann, das ist eine der Botschaften vom neuen Buch, man kann mehr investieren in Strategien, um zu befrieden und nicht immer nur zu denken, ja, es hat doch immer Krieg gegeben, es wird immer Krieg geben, also ist Krieg unsere einzige Option, um Konflikte zu regeln. Vielleicht kommen wir noch auf andere Aspekte.
Das fand ich auch einen ganz tollen Gedanken, den wir unbedingt am Schluss auch noch mal festhalten müssen. Krieg ist nicht in der Natur des Menschen, sondern es ist eine kulturelle Erfindung. Und wenn wir es kulturell erfunden haben, dann müssen wir doch irgendwie auch den Frieden wieder neu erfinden können. Das Menschenbild spielt ja eine ganz entscheidende Rolle. Das weisen Sie, das thematisieren Sie immer wieder. Ich wurde erinnert an Rutger Bregmann. Er sagt auch in seinem Buch, im Grunde ist der Mensch gut. Wir müssen die Geschichte der Menschheit da neu erzählen. Er spricht vom Nocebo-Effekt. Er sagt, es gibt nicht nur einen Placebo-Effekt. Du nimmst etwas, wo du denkst, das tut mir gut und huch, es geht dir besser, sondern wenn du etwas nimmst und sagst, oh, das ist bestimmt total schlecht, dann ist auch schlechter. Das negative Menschenbild, weil das scheint ja nun doch ein Pfund zu sein. Also wenn man diese Hoheit hat zu sagen, der Mensch ist schlecht, er ist im Grunde ein Mensch in diesem Zyklus fressen und gefressen werden und das steckt zutiefst in unserer Natur drin. Das haben wir religiös. Wir haben die Urgeschichten. Gott vernichtet mit dieser Begründung eine komplette Menschheit, weil er sagt, das Herz des Menschen ist böse durch und durch von Jugend auf. Das hat keinen Sinn mehr. Sie machen aber auch immer wieder deutlich und sagen, ja, aber die Philosophie zum Beispiel hat das Ganze übernommen. Also auch die säkulare Anthropologie hat die theologische christliche Anthropologie beerbt und spricht auch von einem krummen Holz, Kant, aus dem ja nichts Gerades mehr werden kann und so weiter und so fort. Könnten Sie noch einmal die Funktion einer schwarzen, einer dunklen, einer negativen Anthropologie für diese These noch mal etwas deutlicher machen, dass wir da noch mal ins Gespräch kommen?
Also erstens mal, alles, was wir darüber wissen, kommt aus schriftlichen Quellen. Und man darf annehmen, dass die Leute, die da damals gelebt haben, nicht allzu viel wussten, was davor war. Also man muss sie in Schutz nehmen. Aber tatsächlich, mit dem großen Flut, Sintflut heißt es, glaube ich, ja, geht es schon los. Und dann Aristoteles, Plato sind auch nicht viel besser. Thucydides, der ersten Geschichtler, nicht, war das große Vorbild für Hobbes. Und wir kennen alle Hobbes mit seinem schwarzen, rabenschwarzen Menschenbild. All diese Leute haben gemeint, ja, und ich habe gerade das ethnografische Beispiel gegeben. In deren Zeiten gab es immer Kriege. Und wenn man nicht weiß, dass es vorher anders war und anders kann, denkt man, oh je, das ist furchtbar. Die Menschen, die können nur Kriege machen. Und auch Freud hat das noch gedacht und viele Leute in der Nachkriegszeit auch. Also wenn man dieses archäologisch-ethnografische Wissen nicht hat, dann ist es logisch zu denken, dass Menschen ganz böse sind. Man kennt die andere Seite nicht. Brechmann gibt viele Anekdoten, aber was er, glaube ich, nicht so explizit macht, es sagen, ja, das ist, weil das ist die erste Natur, die sowohl historisch evolutionär als in der Entwicklung zuerst kommt. Und deshalb ist es so wertvoll, wenn, kleine Anekdote vielleicht, ich musste ja menschliche Evolution lehren, habe ich immer brav gemacht und dann war die letzte Eiszeit vorbei. Und dann war meine Vorlesung vorbei, denn danach gehen wir in eine andere Fakultät. Ja, Naturwissenschaftler dürfen nicht darüber reden. Und es hat mich immer gewundert. Das war eigentlich der Grund, dass ich diese Bücher angefangen habe und gesagt, ja, waren das jetzt neue Menschen? Die davor, die wurden primitiv genannt. Aber die sind genetisch fast genauso wie wir. Was ist daran dann primitiv? Die Umstände sind anders. Das Klima war anders, ja klar, Stand der Technologie anders. Also diese Kontinuität, wenn man die Menschheitsgeschichte als Ganze betrachtet, dann sieht man plötzlich, wie alle großen Namen in der Geschichte einen großen Teil ausgeblendet haben. Und dass wir plötzlich, wenn wir den Teil da mit sichtbar machen, dass die Folgerung ganz anders wird. Also der Mensch ist gut, ja. Der Mensch ist schlecht, auch. Ja, das Gute kam zuerst und dann kam das Schlechte. Und die Herausforderung ist, die Umstände so zu produzieren, dass das Gute wieder hochkommen kann. Wir sind schon 200 Jahre damit beschäftigt, würde ich sagen, hier im Westen.
Also an der Stelle könnte man ja jetzt auch sagen, die These, Krieg ist ein menschliches Phänomen, ist ja ziemlich genau halb falsch, weil es sind quasi immer Männer. In der alten Geschichte überall sind es Männer, die die Kriege führen, die das befehlen, die sich bereichern. Jetzt gibt's Leute, wir hatten mal einen Podcast über Jordan Peterson, der sagt, ja, da kann man auch nichts dran ändern, weil die Männer sind auf Konkurrenz gepolt. Man sieht es schon bei den Hummern. Es geht immer um Hierarchie, um Dominanz. Die können gar nicht anders, Jungs müssen raufen. Das ist nun mal deren Natur. Hat der Halbrecht oder vielleicht sogar gar nicht?
Ein Viertel.
Ein Viertel.
Okay. Nein, denn es ist spannend, denn Es ist tatsächlich so, dass Männer immer Kriege gemacht haben. Schimpansen, Männchen. Wenn man bei den anderen Affen schaut, wenn es da mal wirklich losgeht, geht Männchen. Also da ist etwas Biologisches dran. Aber jetzt kommen wir wieder in die große Lücke. Wenn es keine Kriege gibt, dann müssen Männer auch keine Kriege führen. Und in diesen Kulturen werden Jungs ganz anders aufgezogen, erzogen, als in anderen Kulturen. Das bedeutet, dass diese zweite Natur natürlich sehr plastisch ist und sich anpasst an den Umständen. Also das ist diese Dreiviertel. Wenn Männer sich so benehmen, das sind das ja, Gender Roles, könnte man sagen, Rollen, die man gelernt hat, die ein bisschen veranlagt sind. Ich komme vielleicht noch darauf zurück. Und dass diese Rollen häufiger so sind, dass Männer diese gewalttätige Seite haben, zeigen müssen, das ist tatsächlich biologisch, aber es ist wieder etwas, das nicht sein muss. In der Schweiz, Stand heute, welcher Mann sagt, ich muss jetzt meine Familie verteidigen gegen die Bösen, ja was eigentlich? Diese Umstände sind nicht mehr da. Ja, tatsächlich in der frühen Landwirtschaft mit diesen Village Societies, wo sie alle immer gekämpft haben, da war es notwendig. Aber jetzt nicht mehr. Also jetzt, was ist jetzt die biologische Seite? Es ist schon spannend. Frauen werden schwanger. Frauen stillen. Männer nicht. Das hat bei den meisten Säugetieren dazu geführt, dass Männchen eher kämpfen um Zugang zu den Weibchen, denn sie haben sonst nichts anderes zu tun. Und die Weibchen, wenn sie kämpfen, es geht darum, um Zugriff zu Ressourcen zu haben, damit sie ihre Kinder besser füttern und so weiter, ernähren können. Das ist altes Säugetiererbe. Das ist sehr weit verbreitet. Bei uns sehen wir es auch noch ein bisschen. Männer sind im Durchschnitt größer, stärker und so weiter. Trotz Monogamie. Da kann man sich etwas dabei denken. Okay. Also, wenn jetzt Konflikte entstehen, haben Männchen bei den Säugetieren öfter etwas davon zu gewinnen, weil sie dann mit mehr Weibchen paaren können. Weibchen, die mit mehreren Männchen paaren können, kriegen nicht unbedingt mehr Nachkommen. Und das ist das ganz basale, banale, triviale Grundunterschied, wodurch Männchen im Prinzip, wenn die Umstände es erlauben, und wenn die Gesellschaft es erlaubt, im Falle der Menschen, dass sie sich einen Vorteil davon haben können, wenn sie extra gewalttätig werden und andere ausschließen oder sogar töten. Das sehen wir also, wie gesagt, schon bei den Schimpansen, eigentlich überall. Alle Kriege in der Vergangenheit waren Männersache, mit einer Ausnahme, Verteidigungskriege. Und da kommen wir vielleicht noch drauf, nö, wahrscheinlich nicht mehr. Unsere Kriegspsychologie ist in sehr großem Maße eine Verteidigungspsychologie. Ich habe das 9-11-Moment erwähnt, nicht? Wenn man angegriffen wird, schließt man zusammen. Aber wenn man angreift, nicht unbedingt. Denn dann fragt man sich, ja, was habe ich davon? Muss das jetzt sein? Ich bin da nicht so sicher. Also es ist eine Verteidigungspsychologie und die haben wir alle. Wenn wir etwas zu verlieren haben, sind wir natürlich bereit, das zu verteidigen. Das ist ja sehr logisch und auch biologisch. Macht Sinn. Angreifen bei den Nachbarn, wenn es uns relativ gut geht, ja, wer ist dazu bereit? Ich habe gerade gefragt. Niemand wollte es. Ja? Also da sieht man, es ist eine gewisse Logik, dass die Männer mehr mitmachen, aber bei der Verteidigung, dass es Männer und Frauen gibt. Und übrigens, die Kriegsführung hat sich so gewandelt, kulturell, von diesen frühen Raids bei den Schimpansen und bei den Jägern und Sammlern bis zu heute, dass jetzt eine Gesellschaft frei entscheiden kann, sollten Frauen auch in den Krieg ziehen, ja oder nein, welche Rolle spielen sie? Das ist eine Entscheidung, da muss man nicht biologisieren. Denn wir können uns hier und heute entscheiden, wie wir das organisieren. Das wird nicht erzwungen von der Biologie.
Das wäre dann die dritte Natur.
Ja,
Total. Die dritte Natur, genau. Die unser Instrumentarium ist für spontane oder gegenwartsbezogene Problemlösungen, sodass wir heute eben genau deshalb, weil es nicht biologisch determiniert ist, genau das entscheiden können und darüber abstimmen können. Lassen Sie uns gerne noch auf die Religion als Teil des Problems zu sprechen kommen. Und zwar ist mir jetzt auch noch mal gerade bei Jordan Peterson aufgefallen, was ich schon so oft auch in meiner eigenen theologischen Biografie erlebt habe, wo ich denke, meine Güte, merkt ihr nicht, was passiert? Da hat jemand ein gegenwärtiges Phänomen und projiziert das zurück in die Biologie. Das ist vielleicht bei einem jetzt wie Jordan Peterson, das wäre ja dann sozusagen schlechte Biologie. Der hat seine biologischen Hausaufgaben nicht gemacht, wenn er einfach mit irgendwelchen Hummern oder irgendwie schnell behauptet, da seht ihr, das ist in unserer DNA. In christlichen in Theologien macht man das selber oft, indem man einfach zurück in die sogenannten Schöpfungsordnungen Gottes projiziert. Aber das sind oftmals Rückprojektionen. Und das funktioniert natürlich jetzt hier unter Umständen ganz genauso, dass also Religionen leider, wie wir es gemerkt haben, auch in der Einleitung, ein Teil des Problems sind. Diesen Zusammenhang, den thematisieren Sie auch immer wieder. Was wären da so die wichtigsten Essentials, die man bedenken muss? Wie spielt das zusammen? Und vielleicht können wir da den Monotheismus gerade auch direkt mit abfrühstücken, weil der Monotheismus ist natürlich eine ganz, ganz verführerischer Gedanke zu sagen, ja, also ein Gott und damit kann man viel Unfug machen.
Ja, also fangen wir mal wieder bei den Jägern und Sammlern an. Die sind Dualisten, wie wir eigentlich alle von Natur sind. Also es gibt einen Körper und es gibt einen Geist und wenn der Körper nicht mehr da ist, der Geist noch da. Das ist die Seele. Und sie sind Animisten, denn sie glauben, dass eigentlich alles da draußen ist, alles beseelt und ist, sagen wir mal, sind Agenten. Ein Baum kann ein Agent sein, ein Fluss kann ein Agent sein. Wenn er böse ist, dann wird er groß und wenn er dich bestrafen wird, dann hört er auf, Wasser zu geben und so weiter.
Also Agent, sowas wie eine quasi-personale Instanz, die fähig ist, Wirkungen oder Handlungen.
Ja. Perfekt, ja, also die handlungsfähig. Genau. Anders gesagt, es gibt keine Ereignisse da draußen, es gibt nur Handlungen. Ja, es gibt keine Ereignisse, alles ist eine Handlung. So, und Kinder haben damit überhaupt kein Problem, man hat allerhand Experimente gemacht, das zeigt, Kinder finden das total logisch. Das Problem ist natürlich die Aufklärung. Ja? Gut. Dann kommen aber ja, die große Zäsur, ich sitze hier gerade hier so, die große Zäsur, entsteht Ungleichheit. Hier sind Ahnen, nach ein paar Generationen sind sie vergessen. Hier werden die Ahnen teilweise mächtig, weil ja, der Chef, der war sehr mächtig und jetzt ist er gestorben, aber seine Seele ist auch noch da. Also hey, da müssen wir opfern. Und den müssen wir freundlich stimmen, damit er uns unterstützt. Und so entsteht, das ist ein Spiegelbildprinzip, eine nicht sichtbare Welt, die eine Abspiegelung ist von der sichtbaren Welt. Und jetzt entstehen Götter. Und wenn die Staaten entstehen, ist das immer eine, wir sagen ja, Thron-Altar-Allianz, dann ist da immer diesen Feldherr oder Warlord, mit seinem Gott. Und oft sind sie auch noch verwandt. Das kommt gut. Und das macht es auch viel schwieriger, den zu stürzen, denn ui, man möchte sich nicht mit diesem wichtigen Gott anlegen. Und die anderen Götter, ja, die sind auch noch da. Und wenn der andere gewonnen hat, dann ist der Gott eigentlich mächtiger und dann gehen wir zu dem und so weiter. Dann kommt aber der Monotheismus. Und dann passiert, ja, man könnte sagen, wir wissen, wie es entstanden ist, übrigens historisch im alten Israel. Es kommt von diesem Vasallenbrief, was war es, der assyrischen, ja, der assyrischen König. Wenn man da Gott schreibt, wo assyrischer König steht, dann hat man Monotheismus und sogar Schma Israel, was sie immer sagen müssen und so weiter. Also, das ist eine interessante historische Bemerkung. Muss nicht sein, dass es ihn nicht gibt. Ne? Aber es ist einfach so, so ist eine historische Entwicklung. Und was war dieser Gott am Anfang? Natürlich ein Kriegsgott. Auch der Yahweh war ein Kriegsgott. am Anfang. Oft ist es auch Sonnengott. Auf jeden Fall, mit der Landwirtschaft entstehen Götter, die es vorher nicht gab. Die werden supermächtig und das logische Ende ist dann ein Gott, der allmächtig ist und alles beherrscht. Was danach passiert ist, wissen wir, das war doch nicht das beste Modell für die menschliche Natur. Die erste Natur protestiert dagegen. Und vieles, was da passiert ist, auch theologisch, was da sich geändert hat mit der Zeit, kann man aus dieser Perspektive relativ gut deuten. Als Außenseiter-Anthropologe, nicht als Theologe. Theologen, die müssen das selber entscheiden, was sie davon halten.
Als Theologen sind wir an der Stelle natürlich wirklich interessiert. So. Und wir verstehen auch sehr gut, dass man eine solche Logik dafür verwenden kann, Religion zu instrumentalisieren. Dann geht es eben um Gehorsam gegenüber die Macht Gottes. Und das ist gleichzeitig Gehorsam gegenüber Macht des Königs, der praktischerweise der Sohn des Gottes ist. Und dann entsteht ein Begründungszusammenhang für Gewalt. So, auch in der Bibel kann man ja im Grunde nachzeichnen, geschichtlich kommen die hohen Götter mit den hohen Königen. So, die Königreiche, die Imperien und die Hochgottheiten und der eine Gott entstehen gleichzeitig. Jetzt finden wir als christliche Theologen es schon auch besonders, die Götter kommen mit den Königen, der Gott Israels ist mit den Sklaven gegangen. So, es gibt ja auch eine andere Religion, eine Religion von unten, eine Religion des Schwerter zu Flugscharen, eine Religion, die von einem Friedensfürsten träumt, so eine Religion, die Gewaltlosigkeit prägt. Ist solche Religion ein Echo der ersten Natur oder wie würden Sie das sehen, diese Friedenslinie in der Bibel?
So sehen wir das. Wir haben kurz vorher über die Achsenzeit geredet. Das ist so nicht ganz gleichzeitig, weil überall, wo Staaten entstanden sind, entsteht da irgendwann eine Reaktion, die natürlich, weil es damals nichts anderes gab, religiös war, um eigentlich ein bisschen Menschlichkeit zurückzubringen. Um diese Zwang ein bisschen weniger zu machen. Und ich sehe die Jesusbewegung als klarer Ausdruck davon. Jede Religion entwickelt seine Eigendynamik, nicht mit Bilder und Vorstellungen, die sich ändern mit der Zeit. Und Yahweh hat als Kriegsgott angefangen. Und irgendwo im Alten Testament liest man dann, wir sollten doch eigentlich keine Könige haben, aber ja, die Leute wollen ja halt Könige. Ja, okay, ja. Dann kriegen sie einen König, wie sie wollen. Interessante Logik, aber egal. Also man sieht, dieses eine Gottmodell, das funktioniert relativ gut im alten Judentum, aber es wandelt sich auch. Vorher gab es ja keine Teufel, es gab keine Hölle, es gab keinen Himmel und. Das kommt alles zusammen, weil man sich Gedanken macht über, das ist erste Naturdenken. Denn zum Beispiel, ich war gut in meinem Leben. Ich war wirklich gut. Und jetzt werde ich umgebracht. Das kann nicht sein. Deshalb muss die Belohnung dann auch später kommen. Und so all diese, das ist alles für mich total nachvollziehbar, wenn man darüber nachdenkt. Und so ist es auch historisch gegangen. Und jetzt kommt für mich das Spannende, dann kommt die Jesusbewegung. Total revolutionär und hundertprozentig Jäger-Sammler-Ethos nennen wir das. Gleichheit, Männer und Frauen gleich, sogar inklusiv und auch ein bisschen universal mit diesen kanaitischen Frauen und so weiter. Also alles, was man denkt, dass unsere erste Natur eigentlich freuen würde. Und wir wissen, wie es dann weitergegangen ist. In Jerusalem war es bald vorbei. Dem Römischen Reich wurde es dann Staatsreligion. Und bumm, es geht wieder in die andere Richtung. Staatsreligion. Und deshalb Krieg, Krieg, Krieg. Also sehr interessant. Ich weiß nicht, was man daraus folgern kann. Aber Das sind so die Fakten.
Ja, was man daraus folgern kann, Thorsten, wir läuten die Schlussrunde ein, oder?
Absolut.
Ja. So, das Letzte, was können wir tun, haben wir uns gefragt. Und das wollen wir natürlich Sie fragen. Es gibt ja keinen Weg mehr zurück. Also wir werden keine Jäger und Sammler mehr werden. Und trotzdem bleibt ja das, was Sie erste Natur nennen, das bleibt da, das ist latent immer vorhanden. Das drückt an entscheidender Stelle auch nach oben und löst bei uns ein Unbehagen aus. Aber also, was macht Sie denn optimistisch? Ich finde ja den Gedanken, finde ich ja so schön zu sagen, wir haben den Krieg erfunden. Und zwar nicht, weil das in unserer biologischen DNA oder wie auch immer so vorgegeben ist, sondern das war kulturell. Und jetzt lasst uns doch mal eine Fantasie entwickeln für den Frieden. Lasst uns doch Erfindungsreichtum entwickeln für den Frieden. Was macht Sie optimistisch, dass uns das gelingt?
Ah, vieles. Also, erstmal, diese Gedanken, den Sie gerade formulieren, kommt ja von Kant, 1794 oder 95. Und war ziemlich erfolgreich eigentlich bis vor einigen Jahren. Also, was sagen wir? Und noch ein paar andere Sachen. Dürfen Frauen wählen in der Schweiz? Ja, ein bisschen spät, aber trotzdem. Arbeiten Kinder unter 15 oder 14 oder 12? Auch nicht mehr. Hat die Schweiz Kolonien noch? Nein, auch nicht mehr. Habt ihr noch Sklaven? Auch nicht.
Also das ist ein total interessantes Beispiel, weil die Sklaverei ist eine kulturelle Erfindung. Menschen haben aber auch gesagt, nee, das ist erste Natur, das ist Schöpfung oder wie auch immer, Evolution. Nein, wir haben die Sklaverei abgeschafft. Da könnten wir den Krieg doch auch abschaffen. In die Logik geht's.
Yes, these are my lines. Denn immer wenn die Leute sagen, ja, aber dann sage ich, schau dir die Sklaverei an. Vor 150 Jahren hatten wir Sklaverei. Und alle haben gesagt, ja, das gehört einfach dazu. Und übrigens, das sind ja keine Menschen oder sind so primitiv und sind Heiden. Die brauchen uns, um überhaupt noch etwas hinzukriegen. Und. Und das haben wir abgeschafft, einfach weil die Leute es satt waren. Das war ekelhaft, das haben sie abgeschafft. Hat geklappt. Die Parallele zwischen Sklaverei und Krieg sind verdammt groß. Denn Krieg, darf ich kurz ausholen? Ja, okay. Ich habe über unsere Kriegspsychologie geredet. Das sind zwei große Elemente. Erst, bei Bedrohung stehen wir zusammen. Und zweitens, ich kann nicht einfach töten. Ich kann nur töten, wenn der Gegenüber mir was getan hat. Das heißt Tötungshemmung. Es gibt super Belege dafür, auch bei Soldaten und so weiter. Also das kommt jetzt nicht aus meinen Daumen, das sind belegt. Beide Sachen sind belegt. Was bedeutet das? Erste Frage beim Anfang. Wer fängt dann Kriege an? Überhaupt. Das bedeutet also, dass Kriegsanfang meistens ist, weil jemand die Sache so manipuliert, sehr gut belegt, dass das Volk jetzt denkt, mein Gott, wir werden angegriffen, wir sind bedroht, wir müssen uns verteidigen. Absolut, unbedingt. Und wenn da andere Stimmen, die sagen, ja, das stimmt nicht, sofort ausgeschaltet werden, kaltgestellt werden, dann funktioniert das. Also, wieso bin ich optimistisch? In einer Demokratie sollte das nicht passieren, denn Krieg anfangen ist für fast alle Leute, die beteiligt sind, eine ganz schlechte Idee, ist nicht fitnesserhöhend. Das Risiko ist da, dass man stirbt, auch wenn man denkt, man ist überlegen und so weiter. Nein, das ist keine gute Entscheidung. Ja, und die meisten Menschen gehen nicht in den Krieg, weil sie meinen, das ist eine tolle Idee, aber weil sie gezwungen werden. Wer zwingt sie dazu? Wenn in einer Demokratie sollte das doch nie passieren. Deshalb bin ich optimistisch. Eine Demokratie kann entscheiden, was passiert. Das Problem jetzt, ich bin kein Pazifist, das Problem jetzt ist, dass wir mit Diktatoren zu tun haben, die genau diese Manipulation und Zwang sehr gut verstehen und alle Tricks auf Lager haben, um ihre Bevölkerung zu zwingen und alles vorzugaukeln. Ich habe übrigens da mitgebracht eine Rede von Putin, wieso er erklärt, dass die Ukraine unbedingt angegriffen werden muss, weil sie waren dabei, um Russland anzugreifen und arme Russland war fast verloren. Also man sieht, Kriege sind ein Instrument von einer Machtelite, die einen Vorteil hat davon, denn wenn wir alle fühlen, wir sind bedroht, wir vergessen unsere Konflikte, wir stehen Schulter an Schulter, wir gehen als Kanonenfutter an die Front und wenn jemand nicht einverstanden ist, wird er abgestellt.
Herr van Schaik, man könnte doch stundenlang weiterreden Podcast müssen wir jetzt beenden. Und ich fand aber, es war ein wunderbares Beispiel, dass so Dinge, die man von ganz früher kennt, dass Religion und Evolutionsbiologie und so Gegensätze, auch das kann man verlernen. Man kann lernen, wie bereichernd der Austausch unterschiedlicher Weltzugänge und Wissenschaften ist und am Ende auch Differenz haben, das, was wir Schöpfung nennen. Das kann man auch als erste Natur sehr gut beschreiben. Und wenn wir darauf hoffen, dass das ein großes Comeback noch vor sich hat, macht ja zumindest ein weiter Blick auf die Menschheitsgeschichte ein bisschen Hoffnung. Fortschritt ist real, Hoffnung nicht grundlos. Wir danken Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch. Das war's mit dem Podcast und Bonus Live. Gibt's hier die Möglichkeit, jetzt noch eine Zeit lang Fragen zu stellen. Aber erstmal ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit. Applaus